Als wir zuerst in Deutschland waren, gab es bestimmte Phrasen auf Deutsch, auf Englisch, die man nicht direkt auf Deutsch übersetzen konnte. Und eine war, is this seat taken? Auf Englisch, is this seat taken? Aber wenn man das direkt übersetzt, ist dieser Sitzplatz genommen? Nee, oder? Genommen, direkt übersetzt. Man muss übersetzen, richtig, ist dieser Platz frei? Ist dieser Platz belegt? Und das war sehr wichtig, damals, heutzutage nicht mehr, beim Ausländersamt. Man kommt rein in diesem kleinen Flur und da war ein paar Leute oder ein Haufen Leute. Wer weiß, wer der Letzte war? So, wir müssen auch diesen Satz lernen. Wer ist die Letzte? Und hoffentlich wissen Sie, wer der Letzte war. Es kam zu Schlägereien und noch gewalttätige Sachen, habe ich verstanden. Und dann haben sie auch Corona entschieden, wir machen das per Termin. Jetzt muss man einen Termin machen. Es ist ganz gut geregelt und viel einfacher dort. Oder ihr geht ins Kino und ihr sucht einen Platz aus. Damals für uns in Amerika gab es keine Plätze, einen Sitzplatz, den man reserviert hat. Man sucht einen Platz einfach, im großen Raum, man sitzt, wo man möchte. Aber hier hat man einen Sitzplatz reserviert. Und im Zug oder im Flugzeug hat man einen Platz. Wo ist mein Platz? Ist eine Frage heute, die wir überlegen wollen. Wo ist mein Platz in dieser Welt? Wo reihe ich mich ein auf dieser Erde? Das ist die Frage, die Lukas uns heute in der Geschichte von Paulus in seiner ziemlich verrückten Situation in Jerusalem stellt. Anders gesagt, wie kann Gott mich in diese Situation gebrauchen? Oder wie wirkt Gott gerade in meiner Situation? Merkt ihr, dass Gott in deinem Leben wirkt? Dass Gott in deinem Leben am Wirken ist? Wir werden zurückkehren zu dieser Frage am Ende von der Predigt. Aber zuerst schauen wir, wie es Paulus geht. Gerade hat der Kommandant das Leben von Paulus gerettet, das lesen wir nicht gerade, hat ihn in die Kaserne gebracht und er hat herausgefunden, dass er weder kein ägyptischer Terrorist ist, noch nur ein Jude. Er ist von Geburt an Jude und Römer. Und er will aber wirklich, dieser Kommandant, römischer Kommandant, wirklich wissen, warum sind diese Juden so wahnsinnig geärgert, zum Teil wütend auf ihn. Warum sind sie so wütend? Sie beschuldigen ihn an gewisse jüdische Gesetze. Er kennt sie nicht. Also letztendlich bringt er vor diesen Hohen Rat der Juden. Und ja, lasst uns lesen, was Paulus dieses Mal sagt. Immer wieder hören wir etwas von Paulus. Und heute ist es ganz, ganz für mich zumindest interessant, wie Paulus reagiert und agiert mit dieser Gruppe. Paulus blickt die Mitglieder des Hohen Rates fest und unerschrocken an, wichtiges Wort, unerschrocken, mit alles, was gerade passiert ist, ist Paulus nicht erschrocken. Meine Brüder, begann er, ich habe Gott immer mit einem reinen Gewissen gedient. Und daran hat sich bis zum heutigen Tag nichts geändert. Empört fuhr der hohe Priester Hananias dazwischen. Schlag ihn auf den Mund, befahl er den Gerichtsdienern, die bei Paulus standen. Da wandte sich Paulus zu ihm und sagte, und dich wird Gott schlagen. Du scheinheiliger Mensch, du weißgetünchte Wand. Wow. Im Namen des Gesetzes sitzt du über mich zu Gericht, doch du selbst missachtet das Gesetz, indem du mich schlagen lässt. Wie kannst du es wagen, den von Gott eingesetzten Hohepriester zu beleidigen? Fuhren ihn die Gerichtsdiener an. Boah. Ja, heiße Situation. Paulus erwiderte, Brüder, ich wusste nicht, dass er der hohe Priester ist. Denn mir ist natürlich bekannt, dass es in der Schrift heißt, rede nicht abfällig über das Oberhaupt deines Volkes. Paulus wusste, dass der hohe Rat zum einen Teil als Sadduzäer und zum anderen Teil als Pharisäer bestand. Deshalb rief er jetzt in die Versammlung hinein, Brüder, ich bin ein Pharisäer und schon meine Vorfahren waren Pharisäer. Ich stehe hier vor Gericht, weil ich die feste Hoffnung habe, dass die Toten auferstehen. Kaum hatte Paulus das gesagt, brach zwischen den Pharisäern und den Sadduzäern, hier sind die Sadduzäern, hier sind die Pharisäer, sitzen im Saal, ein Streit los. Und die Versammlung spaltete sich in zwei Lager. Die Sadduzäer leugnen nämlich die Auferstehung und sie bestreiten auch die Existenz von Engeln und anderen übernatürlichen Wesen, während die Pharisäer sowohl das eine als auch das andere lehren. Lautstark redeten die Ratsmitglieder aufeinander ein und einige Gesetzlehrer von der Partei der Pharisäer sprangen auf und protestierten heftig gegen eine Verurteilung von Paulus. Wir können an diesem Menschen nichts Unrechtes finden, erklären sie. Wer weiß, vielleicht hat tatsächlich ein Geist oder ein Engel zu ihm gesprochen. Der Tumult wurde so groß, dass der Kommandant fürchtete, schon wieder, die Ratsmitglieder könnten Paulus am Ende noch in Stücke reißen. Er ließ eine Abteilung Soldaten anrücken und befahl ihnen, Paulus aus dieser gefährlichen Lage zu befreien und in die Kaserne zurückzubringen. In dieser Nacht traf der Herr zu Paulus und sagte zu ihm, sei stark und mutig, denn genauso wie du in Jerusalem mein Zeuge warst und für mich eingetreten bist, sollst du auch in Rom mein Zeuge sein. Wenn Paulus zu diesem Zeitpunkt nicht sicher war, dass Gott mit ihm, was Gott mit ihm vorhatte, so ist er jetzt ziemlich sicher. Ist es euch aufgefallen, wie Paulus auf diese Gruppe jüdischer Führer losgeht? Oder der hohe Priester erstmal. Als dann er merkte, dass er gerade den hohen Priester beleidigt hat, und ich nehme an, er hat das nicht erkannt. Sie wechseln sich ab und zu. Und nicht, es ist nicht immer einer, der hohe Priester bleibt, für sein Leben lang. Sie wechseln ab, habe ich verstanden. Und auch manchmal trägt er nicht diese hohe priesterliche Kleidung. Offensichtlich war er ganz normal als Priester angekleidet. Paulus war auch nicht eine Weile in Jerusalem. Naja. Paulus er wird geohrfeigt, heißt es, geschlagen, was gegen dem Gesetz ist. Und sofort, als es ihm bewusst war, dass er den hohen Priester beleidigt hat, entschuldigte er sich sofort, ohne zu zögern. Weil er wusste, das ist gegen das Gesetz. Und er achtet so sehr Gottes Gesetz. Und dieser hohe Rat nennt man den Sanhedrin und bestand aus Pharisäer und Sadduzäer. Eigentlich hat Jesus diese zwei Gruppierungen zusammengebracht, weil sie Jesus gesehen haben als einen gemeinsamen Feind. Damals. Aber oft waren sie nicht einer Meinung. Und das erwähnt Lukas hier. Die eine glaubte an die Auferstehung, die andere nicht. Engel, eine, der andere nicht. Und Paulus weiß das und benutzt diese Uneinigkeit, um einen Streit zu verursachen. Finde ich interessant. Aber was ist seine Betonung? Das sehen wir in Vers 6. Wegen der Hoffnung der Auferstehung der Toten werde ich gerichtet. Wohin geht Paulus immer wieder in seiner Reden zu der Auferstehung? Und in der Nacht redet Gott mit Paulus, weil er wusste, dass er Ermutigung nötig hatte. Sei stark, sei mutig. Ich erinnere mich an einem Lied, oder? Sei mutig und stark. Fürchte dich nicht. Das war nicht im Neuen Testament, das Lied kommt aus dem Alten Testament, Josua. Aber zu wem gehst du in deinem Leben, wenn du Hilfe brauchst? Überleg mal, wem rufst du zuerst an? Wenn du in Schwierigkeiten bist oder wenn du keine Antwort weiß. Und als die Geschichte weitergeht hier, wie zu erwarten, plant eine Gruppe von Juden, diesen Anhänger Jesu aus Nazareth anzugreifen. Sie wollen Paulus töten. Weg mit ihm. Er stört alles nur. Glücklicherweise bekommt der Sohn von Paulus' Schwester Wind von diesem Plan und er informiert Paulus, was geplant ist, der wiederum den Kommandanten informiert und sie ändern ihre Pläne, wie sie Paulus dahin bringen wollen und sie bringen Paulus schließlich nach Caesarea, zu Felix. Aber was ist gerade passiert? Paulus ist auf dem Weg nach Rom. Ich möchte heute ein paar Bibelstellen wieder mal lesen. Ich fand es gut, nach vorne zu schauen, was Paulus geschrieben hat, als eine Hilfe, oder um uns zu helfen, Paulus besser zu verstehen. Wie konnte er sowas aushalten? Wie konnte er so viel Mut haben? Und ich lese ein paar Stellen aus 1. Timotheus. Paulus hat diesen Brief übrigens, 1. und 2. Timotheus, in seiner ersten Haftzeit in Rom geschrieben, so ungefähr in 62 nach Christus. So einige Jahre später. Er schreibt in 1. Timotheus 1, Abvers 12. Ich danke dem, der mir für meinen Auftrag Kraft gegeben hat, Jesus Christus, unseren Herrn. denn er hat mich als vertrauenswürdig angesehen und in seinen Dienst genommen. Ausgerechnet mich, der ich ihn früher verhört und seine Gemeinde mit äußerster Härte verfolgt hatte. Aber er hat sich über mich erbarmt, weil ich in meinem Unglauben nicht wusste, was ich tat. Geradezu überwältigend war die Gnade, die unser Herr mir erwiesen hat, und sie hat in mir einen Glauben und eine Liebe entstehen lassen, wie sie nur durch Jesus Christus möglich sind. Ja, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Auf dieses Wort ist Verlass. Es ist eine Botschaft, die volles Vertrauen verdient. Und einen größeren Sünder als mich gibt es nicht. Doch gerade deshalb hat sich Jesus Christus über mich erbarmt. An mir als dem größten aller Sünder wollte er zeigen, wie unbegreiflich groß seine Geduld ist. Ich sollte ein ermutigendes Beispiel für alle sein, die sich ihm künftig im Glauben zuwenden, um das ewige Leben zu erhalten. Dem König, der in aller Ewigkeit regiert, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, gebühren Ehre und Ruhm für immer und ewig. Amen. Wohin führt dich in deiner Beziehung zu Jesus? Merkst du, dass du dich weniger nach ihm sehnst oder mehr und mehr? Wirst du manchmal nachlässig oder einfach gleichgültig gegenüber dem, was Gott der Vater für dich bedeutet? Liegt dir überhaupt etwas an Jesus und deinem Glaubensgeschwister? Ist es wichtig, dass du im Glauben weiterhin wächst? Ich spreche persönlich jetzt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du, weil wir uns mit Paulus so viel beschäftigt haben, aber immer wieder bringt uns Paulus an eine Art Klippe der Entscheidung und fordert uns auf, uns zu entscheiden. Gehst du mit ihm oder nicht? Naja, er hat ein Meister, der ihm das vorgelebt hat. Jesus. Er sagte Matthäus 12, Vers 30, wer nicht auf meine Seite steht, ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Sie machen das ziemlich, die Sache ziemlich ernst. In Gottes Reich gibt es keinen Mittelweg. Entweder gehst du in diese Beziehung hinein oder steigst du aus. Jesus sagt uns, entweder glaubst du an mich oder nicht. Entscheide dich. Aber dann zieht Paulus die Zügel zurück. und sag selbst, dass er das Musterbeispiel dafür ist, wie geduldig Gott mit seinen Kindern ist. Also, wenn du Fragen hast auf deinem Lebensweg oder deinem Weg mit Gott, Zweifel, dann geh zu Gott mit deinen Zweifeln, mit deinen Fragen. Frag deinen Glaubensbruder oder Schwester. Gott will, dass wir durch diese solche Zeiten hindurchgehen und einen Blick auf ihn bewahren, entwickeln lassen. Vielleicht denkst du gerade, ich weiß nicht, ob ich so weit bin, ob ich so bereit bin, mich darauf einzulassen. Das ist gut zu wissen, zu erkennen in dir. So war Paulus auch, bis Jesus ihn mit seinem strahlenden Licht geblendet hat. Falls ihr ein Beispiel für Gottes Gnade und Geduld braucht übrigens, liest mal Lukas 15, Abvers ungefähr 11. Das ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Mein Lieblingsteil für diese Geschichte ist nicht, wie weit der Sohn oder die Söhne von ihrem Vater waren, wie der Vater nach Ausschau gehalten hat, nach seinem Sohn. Gott will eine Beziehung mit uns haben. Er lässt uns auch viel Freiheit, eine Entscheidung zu treffen. Und ich bin so froh, das finde ich so gut, dass wir so einen Gott haben, der uns so gut kennt, so oft herausfordert und so geduldig ist. Wonach suchen wir? Wonach suchst du in deinem Leben? So viele Menschen suchen nach Zufriedenheit, ihrem Glück, viele Menschen sehnen sich nach einem zufriedenen Leben, dass das Leben einfach läuft. Paulus sagte uns in einem anderen Brief, wie unser Leben aussehen kann. Das ist Philipper 4. Wenn man mit Jesus geht. Sein erster Satz haut mich immer wieder um. Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jede Lage mit Bitten und Flehen voll Dankbarkeit an Gott und bringt euer Anliegen vor ihm. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in euren Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Und noch etwas, Geschwister. Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein, unanstößig sind. Und allgemeinen Recht verlobt wird. Haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündet worden ist und die ihr angenommen habt. Lebt so, wie ich es euch gesagt und vorgelebt habe. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Starke Worte, einfache Worte, die nach vorne gehen, in Ausschau halten auf Jesus, aber auch die ganz, ganz praktisch sind. Sei freundlich mit allen. Das möchte ich nicht. La 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 la. Hat er wirklich allen gesagt? Ja. Was ist dein Ziel im Leben? Ist Jesus dein Ziel? Das ist meine Hoffnung. Ich beende heute mit einem Lied. Ihr könnt mitsingen, wenn ihr das Lied schon kennt. Es ist auf Englisch. Aber in den letzten Wochen, als wir uns so viel mit Paulus beschäftigt haben, habe ich dieses Lied gefunden diese Woche. God is in your story. Gott ist in deine Geschichte. Ich habe eine Übersetzung auf Russisch gefunden. Sie singen das Lied sogar auf Russisch, nicht auf Deutsch, aber ich habe eine Übersetzung auf Deutsch dabei. Schauen wir das an. Wenn das hat funktioniert. Und er ist doch rausgegangen. Lass uns beten. Vater, wir loben und preisen dich. Du hast so eine großartige Geschichte und wir sind Teil davon. Danke, dass wir teilnehmen dürfen. Und danke, dass du mit uns gehst. In Zeiten, die gut sind, in Zeiten, die ganz mies sind. Wir danken, dass wir immer wieder auf dich blicken können. Und immer wieder daran erinnern, wer unser Ziel ist, was unser wer unsere Hoffnung ist. Vater, ich bitte um dein Segen für uns allen. Geh bitte mit uns. Hilf uns, nicht zu vergessen, dass du immer da bist. Herr, du segnest uns und will uns behüten. Du lässt dein Angesicht über uns leuchten und du bist immer wieder uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gebe uns immer, immer wieder deinen Frieden. Amen. Ich habe Fragen, aber wir treffen uns nicht in Gruppen heute. Die Zeit ist vorangeschritten. Aber überleg diese Fragen für dich diese Woche. Was sie dir bedeuten, wo dein Platz ist. Wie können wir anderen helfen? Wie können anderen uns helfen, unseren Platz zu finden? Wie kann Gott dich in, das hat Philipp auch angesprochen, wie kann Gott uns in unserer Welt diese Woche gebrauchen? Wie ist Gott am Wirken, wo ich gerade bin? Ja. Wir haben Zeit für Gemeinschaft, jetzt Kaffee und ich weiß nicht, vielleicht was anderes, weiß nicht genau, aber zumindest Kaffee da. Danke, dass ihr heute gekommen seid. Gott segnet euch.